denkt man als Reisen, so fällt einem unweigerlich eine gute, alte, wenn auch etwas abgebrauchte Wendung ein. Sie stammt aus dem Gedicht Urians Reise um die Welt des Matthias Claudius und lautet: Wenn jemand eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Dieses geflügelte Wort stammt aus der vorindustriellen Zeit, als das Reisen derart abenteuerlich war, dass kaum eine Reise ohne erzählenswerten Stoff blieb. Jeder, der auf Reisen mit etwas Großem oder Schönem konfrontiert wird, weiß im Grunde, dass er nicht der Erste ist, der bei seinem Anblick etwas Besonderes, Ungewöhnliches gefühlt hat. Er fühlt nach, was ein Größerer ihm vorgefühlt hat. Und genau das sagt Goethe auch im Tasso, wo es über den Dichter heißt: Den edlen Seelen vorzufühlen, ist wünschenswertester Beruf. Und der Dichter, der uns vorfühlt, ist selbst nur jemand, dem gegeben wird, dessen Gemüt von einer größeren Kraft erfüllt wird. Übrigens, Goethes italienische Reise, 1816 erschien, macht den Weimarer Dichter zum Prototyp des Bildungsreisenden, ja zum größten Individualreisenden der Neuzeit. Das Individuum ist sich selbst am nächsten und am wichtigsten, noch wenn es auf seinem Selfie das eigene Antlitz mit dem Kolosseum, das Kleine mit dem Kolossalen verbunden sieht. Es sieht nicht nur etwas Neues, Ungewohntes, es fühlt es auch. Und das ist die Stunde der Poesie, wenn man will, nämlich wenn man sie als Mutter aller Empfindung sieht, die Stunde der Dichtung, die das Gefühlte in eine Form bringt, es aussprechbar für alle macht. Die späteren Dichter, sofern sie von Bedeutung waren, haben die Skala unserer Gefühle und Gefühlsmöglichkeiten, auch was das Reisen betrifft, permanent erweitert. Venedig etwa ist nicht zuletzt durch die Dichter ein Ort der Morbidezza und Schwermut geworden. Dabei fällt einem nicht nur Thomas Manns Tod in Venedig ein und nicht zu vergessen die Verfilmung. Der Venedig-Besucher wird auch an Friedrich Nietzsche denken, der vermutlich an derselben Rialto-Brücke sich ein Gondellied sang, zitternd vor bunter Seligkeit. Und wenn niemand seinem Monolog zuhörte, wie viele spätere Leser haben Nietzsche nachgehört, nachgesungen, nachempfunden. Was also ist das Geheimnis der Grundwirkung von Poesie, nicht nur beim Motiv Reise? Ich nenne es mit James Joyce, der aus einer theologischen Tradition kam, die profane Epiphanie. Das heißt, eine dichterische Szene, ein dichterisches Bild erzeugt eine plötzliche Erleuchtung oder, mit den Worten von Joyce, die Seele des gewöhnlichsten Objekts scheint uns zu strahlen. So kann jeder Leser ein Reisender sein. Für ihn finden sich in der kleinen Anthologie der ETB mit dem Titel »Die Welt im Licht der Poesie« wichtige Gedichte deutscher Dichter und Dichterinnen von Goethe bis Jan Wagner, von Platen bis Ingeborg Bachmann und Sarah Kirsch. Die Lücken in diesem Büchlein sind vielleicht nicht minder interessant als die vorhandenen Texte. Ähnlich verhält es sich mit der Auswahl der Texte in diesem Podcast. Manche Dichter, wie Mörike, sind über ihren Heimatbereich nicht hinausgekommen. Andere, wie die Expressionisten, hatten genug mit ihrem Innenleben zu tun. Bertolt Brecht, obwohl er über Hollywood schrieb, war kein Reisender, sondern Exilant. Umso mehr Material findet sich bei den Jüngeren, vor allen Dingen bei den Autoren, die nach dem Zweiten Weltkrieg geboren wurden. Sie sind reiselustig, ja weltläufig. Sie reisen mit offenen Augen, die manchmal selbst Kameraaugen sind. Sie können sich die Maxime Gottfried Kellers zu eigen machen, der selbst kein Reisender war, trinkt, o Augen, was die Wimper hält, von dem goldenen Überfluss der Welt. Nicht zu vergessen schließlich wäre Gottfried Benz' berühmtes Votum gegen das Reisen überhaupt. Aber der Dichter, der das meditative Stillhalten empfahl, Bleiben und Stille bewahren, das sich umgrenzende Ich, hat mit seinem Freund Oelze große Autoreisen durch Frankreich gemacht, zum Beweis dafür, dass auch die Dichter Widersprüche lieben und an ihren inneren Fahrten allein nicht immer Genüge finden.